Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan und hallo Ralf.
Hallo.
Ich fürchte, du wirst dich heute wieder aufregen.
Das geht ja gut los.
Ich wollte dich nur schon mal vorwarnen, weil das ist so ein Fall, ich glaube, man kann schon mal sagen, dass es da eigentlich nur Verlierer gibt in dieser Geschichte. Aber damit ihr schon mal Bescheid wisst, starten wir erstmal mit der Inhaltswarnung. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt, Missbrauch und Suizidgedanken. Wenn ihr mit diesen Themen nicht gut zurechtkommt, dann überspringt diese Folge am besten. Einige Namen habe ich außerdem geändert. Und damit sind wir auch schon eigentlich mittendrin im Fall. Du säuberst gerade noch deinen Pulli.
Bist ja, bereit? Ich habe irgendwelche Flusen drauf.
Aber uns sieht doch hier gar keiner.
Nee, ich bin auch heute im Business-Outfit, merke ich gar nicht.
Also richtig so ein schwarzer, edler.
Also gehe ich tatsächlich zur Arbeit, aber
ich ziehe mich sonst immer um.
Ja, ich bin ja Businesswoman.
Okay, alles klar. Ich sitze hier in so einem gammeligen Kapuzenhulli, aber uns sieht ja zum Glück auch keiner. Deswegen machen wir auch Podcast. Und damit sind wir mittendrin in der Folge. Also es kann losgehen, hast du gesagt.
Let's go.
Okay. Es ist der 14. September 2001, als Helga Arnold und ihr Ehemann gemütlich am Mittagstisch sitzen und ihren Lieblingssender HR4 hören. In ihrem zweistöckigen Haus in Waldmichelbach in Südhessen leben die beiden Mitsechziger schon seit Jahren nur noch zu zweit. Ihre beiden Söhne Horst und Steffen sind beide über 40 und längst ausgezogen, leben ihr eigenes Leben. Irgendwann zwischen deutschen Schlagern und internationalen Hits laufen im Radio dann die Nachrichten. Natürlich sind die Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon in den USA auch 3 Tage später immer noch das Thema. Aber auch in der Heimat der Arnolds gibt es Neuigkeiten. An der Georg-August-Zinn-Gesamtschule im circa 18 Kilometer entfernten Reichelsheim soll eine Lehrerin an ihrem Arbeitsplatz vergewaltigt worden sein, heißt es in den Radionachrichten. Arme Frau, sagt Helga zu ihrem Mann, damit ist das Thema abgehakt. Darüber, dass ihr Sohn Horst dort an dieser Schule unterrichtet, macht sie sich keine weiteren Gedanken. Das wird sich aber schnell ändern. Gut 20 Minuten später klingelt bei den Arnolds das Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist die Freundin ihres Sohnes Horst. Habt ihr von der vergewaltigten Lehrerin gehört? Fragt sie hörbar beunruhigt. Helga bejaht. Das soll Horst gewesen sein, fährt die Frau am Telefon fort. Helga kann es gar nicht glauben. Ihr Sohn, ein Vergewaltiger? Das muss ein Irrtum sein, denkt sie sich. Schließlich kennt sie ihren Sohn genau und dieser würde so etwas einem anderen Menschen doch niemals antun. Das sehen die hessischen Behörden anders. Bereits an diesem Morgen um 8.30 Uhr wird Helgas Sohn Horst Arnold bei sich zu Hause von 2 Kripo-Beamten festgenommen. Der schlanke, grauhaarige Mann mit dem aufrechten Gang glaubt zunächst an eine Verwechslung und bietet den beiden Polizisten sogar freundlich einen Kaffee an. Doch das muss nichts heißen. Dass mutmaßliche Täter ihre Tat zunächst abstreiten, sind die Ermittler gewohnt. Und so bringen sie den 43-jährigen Arnold auf die Wache zur Vernehmung. Sie haben einige Fragen zum 28. August desselben Jahres. Dem Tag, als Arnold seine 36-jährige Kollegin Heidi Kaas vergewaltigt haben soll. Eine Kollegin, die gerade erst seit 3 Wochen als Deutsch- und Biolehrerin an der Reichelsheimer Georg-August-Zinn-Schule arbeitet. Alle in der Schule haben sich über die neue Kollegin gefreut. Bei ihrem Vorstellungsgespräch konnte sie so sehr durch ihre Art und ihr Fachwissen glänzen, dass sich Schulleitung, Personalrat und Frauenbeauftragte schon nach 5 Minuten sicher sind, die optimale Lehrkraft gefunden zu haben. Doch mit der positiven Stimmung an der Schule ist es an diesem 28. August 2001 endgültig vorbei. Heidi Kaas steht gerade während der 15-Minuten-Pause im Bio-Vorbereitungsraum, um sich auf die nächste Stunde vorzubereiten, als ihr Biologiekollege Horst Arnold in den Raum kommt. Sie wechseln ein paar Worte, nur ein wenig Smalltalk, schließlich kennen sich die beiden nur flüchtig. Was jetzt passiert, wird das Leben der beiden für immer verändern. Ganz unvermittelt habe Arnold sie angegriffen. So wird Heidi Kars es später bei der Polizei erzählen. Ihr Wickeltuch beiseite gezogen und sei anal in sie eingedrungen, während er ihr den Mund zugehalten habe. Dabei soll Horst Arnold sie getreten und geschlagen haben. Nur durch großes Glück habe sie sich von ihrem Vergewaltiger befreien und über die Feuertreppe aus dem Gebäude fliehen können. Dort will sich Heidi Kars in einen Busch übergeben haben. Anschließend, so erzählt sie, sei sie zurück in die Schule gegangen und habe weiter unterrichtet. An die Unterrichtsstunden könne sie sich allerdings nicht mehr erinnern.
Okay, warte. Also ich finde es jetzt gerade irgendwie schwierig, darauf angemessen zu reagieren. Weil zum einen sage ich natürlich, jedem Opfer muss zugehört werden und das muss ernst genommen werden. Aber ich finde es irgendwie jetzt gerade etwas komisch. Wie das abgelaufen ist. Also das, klar, da gibt es Erklärungen für, wieso traumatisches Erlebnis, dass man erstmal so weitermacht wie bisher, aber dass sie dann einfach sagt, sie hat den Unterricht fortgesetzt, das müsste doch dann auch jemand gemerkt haben, oder nicht?
Ja, vor allen Dingen, wenn sie sich erbrochen hat und sie ist da ja einmal quer.
Ja, und er hat sie geschlagen und getreten.
Sie ist über den Schulhof gelaufen, über diesen Sportplatz. Es war ja Pause, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Das heißt, da waren ja irgendwelche Leute, die das theoretisch gesehen haben müssten. Du hast recht, es gibt so ein paar Fragezeichen, aber wie du gerade schon gesagt hast, grundsätzlich ist es ja erstmal richtig, Opfern immer Glauben zu schenken. Und das passiert ja in dem Fall auch.
Aber was macht denn jetzt der Horst Arnold? Also wie reagiert der auf die Vorwürfe?
Der ist erstmal komplett schockiert. Der kann gar nicht glauben, was ihm da vorgeworfen wird. Und er ist sich sicher, dass es sich da irgendwie um eine Verwechslung handeln muss. Schließlich sei er, so sagt er das selber aus, in der Pause nur kurz in den Vorbereitungsraum gegangen, um ein DNA-Modell zurückzubringen. Dass Heidi Kars in dem Raum gesessen hat, stimmt. Doch nachdem die beiden ein paar flüchtige Worte gewechselt hätten, habe er den Raum schon wieder verlassen. Also komplett andere Aussage als das, was seine Kollegin erzählt hat. Das glauben ihm die Ermittler nicht und so landet Horst Arnold in Untersuchungshaft. Ein Jahr später beginnt dann der Prozess gegen Horst Arnold vor dem Landgericht Darmstadt. Es steht, wie so oft in solchen Fällen, Aussage gegen Aussage. Weitere Beweise oder Indizien gibt es keine, weder in die eine noch in die andere Richtung.
Aber wann hat sie denn Anzeige erstattet?
Das muss relativ kurz nach der Tat gewesen sein. Genau konnte man das nicht rausfinden, wann jetzt genau, an welchem Tag. Aber das soll ja am 28. August stattgefunden haben und am 14. September.
Also zwei Wochen.
Da liegen zwei Wochen zwischen der Festnahme oder vorläufigen Festnahme von Horst Arnold und dem angeblichen Tattag. Das heißt also, ja.
Hier, weil ich mich gerade frage, ob man bestimmte Dinge dann nicht hätte ermitteln können.
Das stimmt, aber dazu kommen wir gleich noch. Also man kann jetzt an der Stelle festhalten, zu Prozessbeginn gibt es eben nur die Aussagen der beiden und keine Indizien, die die Aussagen irgendwie weiter stützen, weder die von Heidi Kars noch die von Horst Arnold. Nach nur 5 Prozesstagen wird Horst Arnold am 24. Juni 2002 vom Landgericht Darmstadt wegen der Vergewaltigung an Heidi Kars zu 5 Jahren Haft verurteilt. Eine Revision von Arnolds Verteidiger lehnt der Bundesgerichtshof im Dezember 2002 als, Zitat, offensichtlich unbegründet ab.
Okay, ich habe irgendwie immer mehr Fragen, aber bevor ich jetzt Fragen stelle, die du vielleicht später beantwortest, würde ich sagen, erzähl doch einfach erstmal ein bisschen was über den Horst Arnold und die Heidi Kars.
Ja, wir fangen vielleicht mal mit Horst Arnold an. Der wird am 24. Mai 1959 im hessischen Tausendseelenort Aschbach, das heute zu Waldmichelbach gehört, geboren. Nach seinem Abitur ist für ihn schnell klar, dass er Lehrer werden möchte und so fängt er ein Sport- und Biologiestudium an. Er hat eine Freundin und eine Tochter namens Christine und eigentlich kann man das so sagen, läuft sein Leben in geordneten Bahnen. Neben seinem Lehrerjob engagiert Horst Arnold sich sozial, ist im Gesangs- und Sportverein aktiv. Doch um die Jahrtausendwende herum kommt sein geordnetes Leben ins Schleudern. Er entwickelt ein Alkoholproblem. Gerüchten zufolge taucht er auch das ein oder andere Mal in der Schule mit Restalkohol auf. Beim Schulamt bekommt er deshalb einen Akteneintrag. Im Lehrerkollegium wird er wegen seiner etwas seltsamen Art und seiner teils unangebrachten Witze mehr und mehr zum Außenseiter. Heidi Kaas scheint, und das finde ich ganz interessant, auf den ersten Blick das komplette Gegenteil von Horst Arnold zu sein. Sie ist hübsch, beliebt im Kollegium und weiß sich auszudrücken. Heidi Kaas wird am 7. Oktober 1964 in Elspe im Sauerland geboren und ist das einzige Mädchen in ihrer Familie. Ihr Vater arbeitet als Bautechniker, ihre Mutter ist gelernte Krankenschwester. Nach dem Abitur beginnt sie ein Chemiestudium, das sie jedoch abbricht. Danach macht sie eine Ausbildung als Versicherungskauffrau. Nach einem zusätzlichen Lehramtsstudium, also nach der Ausbildung noch das Lehramtsstudium, arbeitet sie jetzt in ihrem Traumjob als Lehrerin an der Georg-August-Zinn-Schule. Ihre Kolleginnen und Kollegen beschreiben sie als äußerst charmant, lebhaft und sympathisch. Vor Gericht wirkt Heidi Kaas traumatisiert, geradezu zerbrechlich. Als mögliches Motiv für Horst Arnolds Tat sagt sie aus, vielleicht war er böse, weil ich zur Fachbereichsvorsitzenden gewählt worden war. Von Arnolds wird hingegen seitens der Staatsanwaltschaft das Bild eines Mannes gezeichnet, dem so eine Tat durchaus zuzutrauen ist. Als aggressiv, übergriffig und verantwortungslos wird er von der Staatsanwaltschaft und auch von einigen Zeugen geschildert. Wir hatten einen schwierigen Stand. Die wollten ihn unbedingt verurteilen, erinnert sich Arnolds damaliger Anwalt Andreas Pöschke einige Jahre später. Und während sich Arnold zu Beginn der Verhandlung noch sicher ist, dass sich dieser furchtbare Irrtum während des Prozesses aufklären wird, platzt diese Hoffnung spätestens mit dem Urteil gegen ihn am 24. Juni 2002. Der einzige Beweis oder das einzige Indiz für seine Schuld ist und bleibt die Aussage des Opfers Heidi Kaas.
Also ich will ganz ehrlich sein, ich habe so eine Vermutung, in welche Richtung sich das gerade entwickelt. Und deswegen sage ich jetzt, ich finde, die Gerichtsverhandlung fühlt sich so an, als hätte man sich da sehr leicht gemacht. Grundsätzlich finde ich aber natürlich, dass bei solchen sexuellen Übergriffen die Beweislast halt immer äußerst schwierig ist.
Das ist immer, genau das, weil meistens findet das irgendwo in einem Raum statt. Es gibt keine Zeugen außer die beiden Beteiligten und das ist genau das Problem, ja.
Und dann denke ich mir halt auch so, und wenn man jetzt die Message senden würde, so und an solche Opfer, die ja eh schon Opfer sind, da müsste man jetzt mal so richtig aggressiv rangehen und die weichklopfen. Finde ich auch irgendwie nicht richtig, ne? Also das ist...
Ja, du hast vollkommen recht. Das ist ein ganz schwieriger Fall auf vielen Ebenen. Deswegen habe ich ihn auch mitgebracht.
Mach erstmal weiter. Wie geht's dem Horst Arnold im Gefängnis?
Ja,
da muss er doch jetzt hin, ne?
Da muss er jetzt hin. Genau, der hat 5 Jahre bekommen und er beschreibt es selber später als die reinste Hölle. Während der Zeit im Gefängnis verliert er nicht nur seinen Job, sondern auch seine Freundin. Nur seine Familie besucht ihn noch regelmäßig. Für Horst Arnold ist das Gefängnis ein täglicher Kampf ums Überleben. Weil, darüber haben wir auch schon in einigen Folgen gesprochen, Sexualverbrecher stehen im Knast auf der untersten Stufe der Hierarchie. Also auf der alleruntersten stehen dann die Kindern was angetan haben. Und dementsprechend geht's eben auch Horst Arnold. Er wird von Mithäftlingen bedroht, beleidigt und auch verprügelt. Einmal schleifen ihn 6 Mitgefangene aus seiner Zelle über den gesamten Hof. Täglich lebt er mit der Angst, dass ihm jemand etwas antut. In seiner Einsamkeit erkrankt Arnold an einer Depression und entwickelt Suizidgedanken. Nur 2 Dinge halten ihn davon ab, sich das Leben zu nehmen. Erstens seine Tochter Christine, die bei seiner Verurteilung noch ein Teenager war. Und zweitens glaubt Horst Arnold, dass ein Suizid wie ein Schuldeingeständnis aussehen könnte. Und genau das will er unbedingt vermeiden. Der Name Arnold soll nicht auf ewig mit einem Vergewaltiger in Verbindung gebracht werden. Aber am allerschwersten fällt Horst Arnold während seiner Haft die Zeit in der Gefängnispsychiatrie, in der er als Sexualstraftäter therapiert werden soll. 3 Jahre lang soll er lernen, seine sexuellen Triebe unter Kontrolle zu halten und mit der Schuld zu leben. Eine Therapiemaßnahme zum Beispiel ist der Opferbrief. Hier geht es darum, einen Brief an das Opfer der eigenen Tat zu schreiben, in welchem man seine Tat eingesteht, Verantwortung für diese übernimmt und Empathie für das Opfer zeigt. Diese Zeilen zu schreiben, bringt Horst Arnold nicht über sich. Außerdem wird er, so schildert er das später, von den Gefängnispsychologen immer wieder zu einem Geständnis gedrängt. Für ihn fühlt sich das wie Erpressung an. Zu Beginn wird ihm noch gedroht, so sagt er das selber, ohne Geständnis erhalte er keinen Hofgang, dürfe keinen Sport machen und würde auch keinen Freigang erhalten. Später, so beschreibt es Arnold, wird er dann mit Versprechungen gelockt. Sofern er gestehe, würde er sofort und auf der Stelle freigelassen werden, denn bei einem Geständnis müssen Ersttäter nur 2/3 ihrer Strafe absitzen. Doch
warum?
Weil man davon ausgeht, wenn die gestanden haben und...
Dann sind sie geläutert automatisch.
Ja, also das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber es ist meistens sowieso so, wenn du Ersttäter bist, musst du eigentlich fast nie die volle Haftstrafe absitzen. Und wenn die den Eindruck haben, du hast verstanden, was du gemacht hast und die Chance steht gut, dass du es nie wieder machst, dann sagt man, okay, darfst du ein bisschen
aber
früher
raus. Aber das erweckt jetzt ja gerade den Eindruck als... Nee, sorry. Das setzt, die sagen ja gerade... gestehe, dann musst du nur 2/3.
So hat Horst Arnold das geschildert.
Ja, aber das werden sie ihm ja höchstwahrscheinlich auch genauso gesagt haben. Das würde ja bedeuten, da ist nichts mit oh, der hat sich gebessert, sondern er sagt, nee, ich war das nicht, aber solange er das hier unterschreibt, 2/3 abgesessen, fertig.
Ja, wahrscheinlich musst du schon glaubhaft machen und Reue zeigen und so. Ja, also da waren wir jetzt beide definitiv nicht dabei, aber ich verstehe, was du damit sagen willst. Es ist natürlich schwierig, wenn man sagt hier...
Oh nein, ich möchte jetzt natürlich auch nicht der Justiz unterstellen, sie würde sowas bösartig und so.
Nein. Das würden wir nicht machen. Das wollen wir auf keinen Fall. Also, ne, ich gerade schon gesagt, sie bieten ihm das an. Er hat es als Erpressung empfunden. Ja, neutral könnte man sagen, er wird darüber informiert, wenn er gestehen würde, könnte er früher raus. Und dieses Geständnis ist halt für ihn so ein No-Go. Ne? Er will das auf gar keinen Fall. Und das ist für seine Familie extrem schlimm, denn sein inzwischen unheilbar an Krebs erkrankter Vater fleht ihn mehrfach an, endlich nach Hause zu kommen und noch die letzte Zeit seines Lebens bei ihm zu verbringen. Doch dafür, das haben wir ja gerade schon erläutert, müsste Horst Arnold die Vergewaltigung gestehen. Und so muss er seinen Vater enttäuschen. Dadurch, dass er in der gesamten Zeit keine Hafterleichterungen wie Sport oder Hofgänge bekommt, hinterlässt die Zeit im Knast auch physisch ihre Spuren bei Horst Arnold. Der ehemals schlanke Sportlehrer nimmt merklich zu und erleidet schließlich auch einen Schlaganfall. Ein ehemaliger Vorgesetzter beschreibt ihn als gebrochenen Mann, aufgedunsen, nicht mehr so wie früher. Irgendwann wird diese Therapie, die man ihm da versucht hat, ja, anzubieten, erfolglos beendet. Arnold gilt als therapieunfähig und erhält ein vernichtendes Gutachten mit Worten wie charakterliche Verwahrlosung und schwere seelische Abartigkeit.
Nur weil er nicht gestanden hat.
Ja, aber das ist natürlich wirklich ein Problem. Das gibt ja noch viel mehr solche Fälle. Wenn wir
nein, und ich muss es jetzt gerade ja auch umkehren, wenn er das jetzt gemacht hätte. Und würde da genauso drauf bestehen und das leugnen,
genau.
Dann wäre es ja eine korrekte Einschätzung zu sagen, wie abartig muss man sein.
Ja, dazu gibt es halt wirklich ganz viele Fälle. Also in dem Buch Verbrechen von dem Mann habe ich ja zum Beispiel über den Parkhausmord von München gesprochen. Ich will das jetzt nicht riesig aufdröseln.
Weil sie sagen, du hast ein Buch geschrieben?
Vielleicht. Aber da ist es eben auch so, dass der Täter bis heute sagt, er war das nicht und hätte er die Tat einfach zugegeben, ja? Dann wäre er schon längst wieder draußen aus dem Gefängnis. Aber wenn du jetzt wirklich mal davon ausgehst, dass jemand es nicht war, dann ist es halt schwierig, was zuzugeben, was man nicht getan hat. Also es ist für die Familie halt ganz, ganz furchtbar. Ne? Der Vater schwer an Krebs erkrankt und die Mutter von Horst Arnold, also Helga Arnold, traut sich fast nur noch aus dem Haus, um ihren Sohn einmal die Woche im Gefängnis zu besuchen. Zum Einkaufen fährt sie möglichst weit weg, um niemandem zu begegnen, den sie kennt. Selbst in den Gottesdienst geht die Familie nicht mehr. Die öffentliche Meinung über ihren Sohn, den angeblichen Vergewaltiger, steht.
Krass. Also ich finde das schon irgendwie hart, weil ich glaube, das ist natürlich auch nochmal so eine Extrabürde. Mhm. Ne? Wann wird er denn jetzt entlassen?
Er wird Ende 2006 entlassen, weil er ja, wie gerade schon erklärt, weder gestanden noch Reue gezeigt hat, musste Horst Arnold jeden einzelnen seiner 1528 Tage Haft absitzen. Leider kann man jetzt nicht sagen, dass sein Leben in Freiheit sehr viel besser verläuft. Wegen der hohen Anwaltskosten muss er sein Haus verkaufen und jetzt als 48-jähriger Mann völlig mittellos wieder bei seinen Eltern in sein ehemaliges Kinderzimmer einziehen. Kurz darauf verstirbt sein Vater. Er hatte noch auf seinen Sohn gewartet, so beschreibt es Helga Arnold später. Ein Job findet Horst Arnold nichts. Als verurteilter Vergewaltiger möchte ihn kein Arbeitgeber einstellen, erst recht keine Schule. Also kassiert er 5 Jahre lang Absage um Absage, insgesamt mehr als 200 Stück. Horst Arnold muss von Hartz IV leben und zieht sich sozial komplett zurück. Weil ihn in seinem Heimatdorf jeder kennt und er von fast allen außerhalb seiner Familie gemieden wird, zieht er ins Saarland in eine Sozialwohnung. Doch auch hier findet Horst Arnold keinen Anschluss und steht weiter sozial und finanziell am Abgrund.
Dieser Fall macht mich so ein bisschen kirre, weil, also jetzt in diesem konkreten Fall, weil ich glaube, dass er unschuldig war, tut er mir leid. Und das finde ich unverdient, dass er das jetzt mitmachen muss. Auf der anderen Seite denke ich natürlich, da ist ein verurteilter Vergewaltiger, der nicht gestanden hat, der sich nicht hat therapieren lassen und der somit aus meiner Sicht auch nicht resozialisiert ist. Ja, warum soll ich jetzt Mitleid mit dem haben, wenn er jetzt nicht mir nichts, dir nichts, mal eben sein Leben wieder in den Griff kriegt?
Ja, weißt du, ich finde, die Welt ist nicht so schwarz-weiß. Ich finde, man kann auch Mitleid mit so einem Menschen machen, wenn er diese Tat begangen hat, wenn er seine Strafe abgesessen hat.
Ja, Moment. Ja, der hat die Strafe abgesessen, aber er hat ja nicht an sich gearbeitet.
Das stimmt, das stimmt. Aber deswegen wünsche ich ihm jetzt trotzdem nicht, dass er im Dreck lebt.
Ich wünsche ihm vielleicht nichts Schlechtes, aber ich wünsche ihm vielleicht auch nichts Gutes.
Ja gut, darauf können wir uns wahrscheinlich einigen.
Aber jetzt, also wie gesagt, bei Horst Arnold, für den tut's mir jetzt schon sehr leid, aber ich frage mich ja, kommt er da irgendwie wieder raus?
Ehrlich gesagt, nein. Also ist keine besonders schöne Geschichte, nicht, dass die Verbrechen sonst schöne Geschichten wären, aber wirklich irgendwie eine Geschichte, wo es fast nur Verlierer gibt. Allerdings muss man sagen, dass er Unterstützung bekommt plötzlich und zwar von einer Person, von der er es wohl am allerwenigsten erwartet hätte, denn diese Person war eine Zeit lang die wohl beste Freundin des Opfers Heidi Kahrs. Anja Keinertz arbeitet als Frauenbeauftragte an der Georg-August-Zinn-Gesamtschule in Reichelsheim. Zum Zeitpunkt der angeblichen Vergewaltigung im August 2001 ist sie eine der engsten Vertrauten von Heidi Kahrs. Direkt nach dem Vorfall telefoniert sie mit Kahrs. Die beiden stehen im engen Kontakt. Anja Keinert fühlt sich als Frauenbeauftragte verantwortlich für die Frau, deren Leben innerhalb eines Moments zerstört wurde. Als Heidi sie panisch anruft und berichtet, dass Horst Arnold ihr einige Wochen nach der Tat am Marktplatz in Michelstadt aufgelauert und "Ich kriege dich noch" nachgerufen habe, tröstet Anja Keinert ihre Kollegin. Um ihr zu helfen, leitet sie auch Arnolds Schulakte an die Polizei weiter und begleitet die Lehrerin zum Prozess. Zu Anja Keinerts Erleichterung geht es Heidi Kahrs schon bald nach dem Urteil merklich besser. Mittlerweile sind die beiden Freundinnen geworden und gehen gemeinsam zu Gymnastikkursen. Anja unterstützt Heidi auch bei ihrem Versetzungsantrag, den sie schon bald stellt. Heidi Kahrs will nach Mittelhessen wechseln, weil dort in Marburg ihr Verlobter Manfred, ein Kriminalpolizist, im Krankenhaus liegt, so erzählt sie es ihrer Freundin. Ihm wurde bei einem Einsatz gegen Al-Qaida in den Kopf geschossen und nachdem er aus dem Koma erwacht ist, müsse er nun das Laufen und Sprechen neu lernen und natürlich will Heidi Kahrs dabei an Manfreds Seite sein. Was muss die arme Frau denn noch alles durchmachen, denkt sich Anja Keinert und verspricht Heidi Kahrs ihre Hilfe. Auch nach der Versetzung bleiben die beiden Frauen regelmäßig in Kontakt. So erzählt Heidi Anja einige Monate später, sie habe inzwischen eine Stelle als stellvertretende Schulleiterin in Oberramstedt in Südhessen erhalten. Anja wundert sich. Wollte sich Heidi nicht um ihren Verlobten in Marburg kümmern? Zwischen den beiden Orten liegen schließlich deutlich mehr als 100 Kilometer. Als Anja das anspricht und nach Heidis Verlobten fragt, antwortet die nur ganz trocken, der ist gestorben. Der Kontakt zwischen den beiden Frauen wird weniger. Einige Zeit später, es ist inzwischen 2007, erhält Anja wieder eine Nachricht von Heidi Kahrs. Sie will sich jetzt auch aus Oberramstedt versetzen lassen. Der Grund, sie wurde in der Schule vergiftet, vermutlich vom Schulleiter oder einer Kollegin. Aufgrund der schweren Vergiftung habe sie im Uniklinikum Heidelberg gegen den Tod gekämpft und in ihrem Blut sei unter anderem Arsen gefunden worden. Jetzt geht es ihr zwar besser, aber an die Schule möchte sie nicht zurückkehren. Anja Keinert runzelt die Stirn. So viele extreme Schicksalsschläge in so kurzer Zeit kommen mir dann doch merkwürdig vor. Entweder hat Heidi Kaas das größte Pech der Welt oder eine sehr ausgefallene Fantasie. Das mulmige Gefühl lässt Anja Keinert auch in den nächsten Tagen nicht los, bis sie dann eine weitere Geschichte hört. Der ermittelnde Polizist in ihrem Vergiftungsfall sei ermordet worden, so hatte es Heidi Kaas einer Bekannten erzählt. Aus dem mulmigen Gefühl wird nun so etwas wie Sicherheit. So viel Pech kann doch kein einzelner Mensch haben. Wenn aber Heidi Kaas so oft lügt, könnte dann auch die gesamte Vergewaltigung durch Horst Arnold ebenfalls komplett erlogen sein. Als Anja Keinert darüber nachdenkt, bekommt sie weiche Knie und ein Ruck geht durch ihren Körper.
Dem Verlobten von Heidi Kaas, einem Kriminalbeamten,
der gegen Al-Qaida,
wurde bei einem Einsatz gegen Al-Qaida in den Kopf geschossen.
Ja.
Da wäre mir aber schon ein bisschen früher ein Ruck durch den Körper gegangen und ich hätte gedacht, wie kann das denn passieren?
Es kann ja sein.
Nee. Also ich glaube nicht, dass die Angehörigen auch nur ansatzweise mitbekommen würden, ob das ein Einsatz gegen Al-Qaida war, sondern dann würde man ihnen sagen, der ist im Einsatz verletzt worden.
Wahrscheinlich.
Never ever würde so etwas passieren. Also da hätte ich gesagt, okay, bei dir stimmt doch was nicht. Ich meine, es ist ja gut, dass sie weitergemacht hat, sonst wäre sie vielleicht auch nicht dahinter gekommen und hätte hinterfragt, ob das also, und auch Courage, dass sie dann ja tatsächlich jetzt sich eingesteht, dass es vielleicht nicht so ganz richtig läuft. Aber, also ich finde nicht mal mehr, dass man sagen kann, so viel Pech kann doch keiner haben, sondern das ist ein Hollywood-Film, in dem die lebt.
Ja, und der Drehbuchautor würde wahrscheinlich Anschiss kriegen, weil das komplett unrealistisch
ist,
dass einem Menschen irgendwie,
aber was macht sie denn jetzt?
Passiert. Ja, also ich glaube, das ist erstmal ganz verständlich. Anja Keinert bekommt ein schlechtes Gewissen, denn sie war ja auch daran beteiligt im weitesten Sinne, dass Horst Arnold verurteilt worden ist, dadurch, dass sie eben zum Beispiel seine Schulakte weitergegeben hat an die Ermittler, weil sie eben damals auch davon überzeugt war, dass der schuldig sein muss. Jetzt aber will sie unbedingt die Wahrheit herausfinden und Horst Arnold, sofern er denn unschuldig ist, helfen. Also nimmt sie Kontakt zu ihrem Bruder Hartmut Liro auf, der eigentlich Anwalt für Zivilrecht in Berlin ist und damit jetzt mit Fällen wie denen von Horst Arnold eigentlich überhaupt nicht vertraut. Doch um seiner Schwester einen Gefallen zu tun und weil ihn der Fall interessiert, nimmt er sich dem Fall Horst Arnold an, der zu diesem Zeitpunkt seine Haftstrafe bereits abgesessen hat. Liro bietet Horst Arnold an, den Fall pro bono, also ohne Bezahlung, zu übernehmen. So überzeugt ist er von Arnolds Unschuld. Und so blättert er sämtliche Akten zum Fall durch, unterhält sich mit Horst Arnold und dessen ehemaligen Anwalt, spricht mit Bekannten von Heidi Kaas und stößt dabei auf immer mehr Ungereimtheiten und Ermittlungsfehler im damaligen Prozess gegen Arnold. Außerdem entdeckt Anwalt Liro, dass Heidi Kaas ganz offensichtlich nicht nur seine Schwester angelogen hat. So hat Kaas gegenüber ihren Ehemännern zahlreiche Krankheiten erfunden. Unter anderem will sie an einem Hirntumor, schwerem Krebs und pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt sein. Einer Freundin erzählt sie, ihr Nachbar sei getötet worden, weil dieser sich geweigert habe, Heidi auszuspionieren. Mit einem Freund habe sie auch gemeinsam einen Pornoring aufgedeckt, woraufhin ihr Freund ermordet wurde.
Das hat aber mit vielen Morden zu tun.
Ja, also in ihrem Umfeld wird irgendwie jeder umgebracht.
Verbrechen von nebenan.
Das ist wirklich Verbrechen von nebenan. Das zieht sich so ein bisschen durch ihr Leben. Also
traurig.
Ist ganz, ganz schlimm. Ich meine, in dieser Häufung, sie hat das ja wahrscheinlich nicht alles denselben Leuten erzählt. Deswegen ist das nie so krass aufgefallen.
Aber ich will ehrlich sein, ich muss schon zugeben, das, was ich schon arg finde, ist, das ist ja nichts Realistisches. Ich habe mit meinem Freund einen Pornoring aufgedeckt.
Ja.
Er wurde mittlerweile umgebracht.
Ja.
Da würde doch jeder sagen, what?
Ja, das stimmt. Aber es geht ja noch weiter, also über den Pornoring hinaus. Außerdem habe sie angeblich bereits eine Fehlgeburt gehabt und eine Tochter bei einem Autounfall verloren, also zwei Kinder verloren. Ja, tatsächlich geschehen ist davon vermutlich nichts. Dass in all den Jahren niemand ein wenig in Heidi Kaas Leben gestochert und ihren Hang zum Lügen entdeckt hat, macht den Anwalt fassungslos. 2008 glaubt Hartmut Liro schließlich genug Beweise gesammelt zu haben und reicht einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ein. Das alleine ist schon sehr selten. In Deutschland landen jedes Jahr etwa 1 Million Verfahren vor den deutschen Strafgerichten. Davon sind nur 1000 Wiederaufnahmeverfahren oder Anträge auf Wiederaufnahmeverfahren. Also wie viele davon dann wirklich erfolgreich sind, wird nicht erfasst, aber auch das
dürfte... Wieso wird das nicht erfasst?
Weil es dafür keine Statistik gibt. Also es ist wirklich...
Weil man vielleicht auch nicht will, dass es darüber eine
Statistik gibt. Eventuell, das kann sein, das weiß ich nicht. Aber es ist wie gesagt, ne, es ist so ein mini Anteil an den ganzen Gerichtsverfahren in Deutschland sind Wiederaufnahmeverfahren und nicht viele von denen sind dann eben erfolgreich im Sinne davon, dass dann jemand, der mal verurteilt wurde, wieder freigesprochen wird. Bis es zu einem neuen Verfahren im Fall Horst Arnold kommt, dauert es noch 3 weitere Jahre. 3 weitere Jahre, in denen Horst Arnold weiterhin als rechtskräftig verurteilter Vergewaltiger gilt. 3 weitere Jahre, die für ihn die Hölle auf Erden bedeuten. Der Grund für diese lange Wartezeit: Die Staatsanwaltschaft lässt den Antrag zunächst lange liegen, bevor sie sich drum kümmert. Das Wiederaufnahmeverfahren unterstützt die Staatsanwaltschaft trotz Liros vorgebrachten Argumenten ebenfalls nicht. Gut, die waren ja eben damals auch die Ankläger, ne? Also die haben ja gegen ihn die Anklage erhoben vorher, dass die jetzt nicht sagen, oh, wir haben einen Fehler gemacht. Also das ist etwas, was ja häufiger passiert.
Ja, aber wenn sie doch dann die Beweise auf dem Präsentierteller bekommen,
ja, aber
könnte man, wäre das ja rein.
Richtig, das stimmt. Aber das haben, ja, das hatten wir jetzt schon in ein paar Fällen. Es klingt ein bisschen böse, aber die eine Krähe hackt der anderen ja nicht immer gerne ein Auge aus, ne? Also, weil das sind ja auch alles Leute und Behörden, die sich untereinander vielleicht kennen. Und es ist schwieriger zu sagen, die haben damals Scheiße gebaut, weißt du? Also deswegen.
Ja, es ist halt irgendwie nicht so schön, wenn jemand wegen falschem Stolz.
Ja.
Dann, aber.
Ja. Also, dass die da irgendwie nicht hinterhergehen, wundert selbst die Polizei. So ist es laut dem damals ermittelnden Kriminalhauptkommissar Horst Plefka durchaus üblich, dass die Staatsanwaltschaft bei neuen Erkenntnissen über einen Fall Kontakt zur Polizei aufnimmt, um diese erneut ermitteln zu lassen. Das passiert in diesem Fall nicht.
Aber gut, wenn sie das nicht unterstützen, macht das ja auch Sinn.
Ja, klar. Das ist eigentlich folgerichtig, könnte man da sagen. Ende Juni 2011 startet dann doch endlich das Wiederaufnahmeverfahren am Landgericht Kassel. Arnold, inzwischen 52 und mit kurzen weißen Haaren, die im Vergleich zu dem Prozess 9 Jahre zuvor deutlich dünner geworden sind, nimmt erneut auf der Anklagebank Platz. Hier wird's in den nächsten Tagen über seine Schuld oder seine Unschuld verhandelt. Was das für ihn bedeutet, weiß er ganz genau. Er will hier seinen Ruf reinwaschen und dann endlich einen neuen Anlauf auf dem Arbeitsmarkt starten. Und was vor dem Gericht in Kassel herauskommt, sorgt in ganz Deutschland für Entsetzen. Der Tathergang, wie Heidi Kaas ihn beschrieben hat, kann sich so niemals abgespielt haben. Laut ihrer damaligen Aussage soll am 28. August 2001 in den nur 15 Minuten Pause zwischen den Unterrichtsstunden Folgendes passiert sein. Sie und Arnold unterhalten sich im Bio-Vorbereitungsraum. Anschließend vergewaltigt er sie minutenlang, bis sie sich losreißen kann und über eine Feuertreppe runter auf den Sportplatz flüchten kann. Diesen überquert sie einmal komplett, um zu den Büschen zu gelangen, wo sie sich dann übergeben haben will. Von da aus muss sie erneut über den Sportplatz, anschließend vorbei an dem Gebäude, in dem die Vergewaltigung angeblich stattgefunden hat, dann über den Schulhof und in das Hauptgebäude, wo sie pünktlich eine Unterrichtsstunde zum lyrischen Ich in der deutschen Literatur beginnt.
Dass er sie auch nur ansatzweise versuchen würde aufzuhalten.
Natürlich, ja. Also, dass das alles in 15 Minuten stattgefunden hat, da sind sich Experten einig, ist nur schwer vorstellbar. Und vor allem ohne, dass es irgendjemand mitbekommen hat. Das kommt
in
ja
der
doch
Pause.
Mit dazu in der Pause.
Bloß, so doof es klingt. Und er müsste dann ja auch wirklich pünktlich zu Pausenbeginn da schon gestanden haben.
Richtig. Aber sie haben sie erst noch unterhalten. Also das, ja, du hast recht. Also je länger man drüber nachdenkt, desto absurder wirkt das eigentlich. Eine einfache Tatortbegehung von Seiten des Gerichts hätte laut Anwalt Liro ausgereicht, um Zweifel an der Geschichte des vermeintlichen Opfers aufkommen zu lassen. Doch weder das noch ein Nachstellen der Tat am Tatort, um die Möglichkeit der beschriebenen Vergewaltigung zu überprüfen, haben damals stattgefunden. Denn auch die von Heidi Kahrs geschilderte Art der Vergewaltigung wirft Fragen auf. Das anale Eindringen im Stehen ist ohne Hilfsmittel wie Gleitgel schon bei einvernehmlichem Sex schwer, bei einer Vergewaltigung innerhalb von ein paar Minuten tatsächlich nur sehr schwer vorstellbar. Außerdem werden in dem von Heidi Kahrs beschriebenen Busch weder Spuren ihres Erbrochenen gefunden, sie hat ja gesagt, sie hat da in den Busch gekotzt, noch wurde sie von Zeugen aufgewühlt in Richtung des Gebüschs eilen gesehen. Ihre Unterwäsche hat Heidi Kahrs angeblich direkt nach der Tat aus Ekel entsorgt. Das ist jetzt nichts völlig Unrealistisches, das passiert immer wieder. Deshalb sagt man ja Opfern von sexualisierter Gewalt immer, es ist eben wichtig, diese Beweise zu sichern, so schlimm das auch klingt, ne? Also eben die Unterwäsche behalten und im Zweifelsfall, selbst wenn man das nicht zur Anzeige bringen kann, in vielen Städten kann man anonym zu einem Arzt gehen und da Spuren sichern lassen. Das bieten viele Krankenhäuser an. Und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man Anzeige erstatten will oder nicht. Aber wenn man das dann erst nach ein paar Wochen macht, dann ist es halt schwierig, weil man keine Spuren mehr hat, sozusagen.
Naja, und sie hat sie jetzt ja auch noch weggeworfen.
Genau, sie hat die Unterwäsche weggeworfen. Also das alleine wäre jetzt nichts Seltsames. Das passiert in solchen Fällen eigentlich immer wieder. Dazu kommt aber noch ein Punkt, nämlich der Raum, in dem die Tat stattgefunden haben soll, der war die ganze Zeit nicht abgeschlossen. Das heißt, da hätte jederzeit von außen jemand reinkommen können. Ein Schüler, ein Lehrer, ne? Also alles Sachen, die auch schon die damaligen Ermittler haben stutzen lassen, dass sich die Tat, so wie sie Heidi Kahrs beschrieben hat, zugetragen haben soll, konnte sich auch der damals leitende Ermittler Horst Plefka nur schwer vorstellen. Doch als diejenige Person, die vermutlich am besten mit dem Fall vertraut war und monatelang in dem Fall ermittelt hat, wurde er in der ursprünglichen Verhandlung nicht einmal vorgeladen. Dementsprechend verwundert ist der Kriminalhauptkommissar dann auch über das erste Urteil des Landgerichts Darmstadt, also den Schuldspruch.
Ja, verständlicherweise, aber ich frage mich jetzt allerdings, ob der ermittelnde Kommissar nicht da durchaus auch andere Möglichkeiten gehabt hätte, da irgendwie drauf noch einzugreifen oder...
Er hätte mal was sagen können, ja, eigentlich, ne, dass er zumindest Zweifel hat. Ja, das habe ich mich irgendwie auch gefragt, und in diesem Wiederaufnahmeverfahren in Kassel sagt Kommissar Plefka dann einen, wie ich finde, ziemlich krassen Satz, nämlich, das ist jetzt ein Zitat: Wenn wir in der Vergangenheit des Opfers ermittelt hätten, was glauben Sie, was das für einen Aufschrei gegeben hätte?
Ja, aber da muss ich ihm ein bisschen recht geben. Ich meine, wir sind jetzt gerade in der Nachschau.
Und, ja, das stimmt, da hast du recht.
Und ja, bei dem eigentlichen Prozess wurde der Horst Arnold dann ja als alkoholkranker Triebtäter inszeniert und dargestellt,
ne? Ja,
ja, ja, aber ist ja, naja, für mich ist schon inszeniert.
Ja, ja.
So, also, okay. Sondern wenn wir diese Informationen, die wir jetzt ja durch deine Aufbereitung haben.
Die hatte man damals noch nicht, das
genau,
stimmt.
Genau, so, und dann kommen die jetzt und sagen so, und jetzt schauen wir uns das Opfer mal ganz genau an. Da würde doch...
Ja, das stimmt, das stimmt.
Das heißt nicht, dass es jetzt, also in dem konkreten Fall ist es natürlich jetzt, wäre es gut gewesen, sie hätten es gemacht. Aber ich verstehe die Angst, die dahinter gesteckt hat.
Nee, du hast komplett recht. Also was die Vergangenheit von Heidi Kahrs angeht, was auch vielleicht die Widersprüche, die es schon damals gegeben hat, in ihren Aussagen angeht. Dafür habe ich noch Verständnis, aber zumindest hätte man ja damals schon überprüfen können,
da
ob sich die Tat,
ne,
so hätte abspielen können. Und das ist halt nicht wirklich passiert.
Nee, weil ich sehe das auch so. Ich finde halt einfach schlimm, es wurde nicht vernünftig ermittelt.
Genau.
Zum einen von der Staatsanwaltschaft. Ich frage mich auch ein bisschen, er hat ja damals auch einen Verteidiger gehabt.
Ja.
Der hätte ja solche Dinge eventuell auch überprüfen können,
das stimmt,
müssen.
Das stimmt, das stimmt. Also das Ding ist, da kommt jetzt noch mehr dazu. Ja, das sind nicht die einzigen Ungereimtheiten in diesem Fall. Laut ihren eigenen Aussagen wurde Heidi Kahrs von Horst Arnolds bei der Vergewaltigung so schwer verletzt, dass sie eine Analfissur erlitten hat, also ein Riss im Anus, ja, und dieser Riss wurde tatsächlich von einer Ärztin festgestellt, allerdings erst Wochen nach dem Vorfall. Trotzdem ging Heidi Kaas nur einen Tag nach der mutmaßlichen Vergewaltigung Tennis spielen. Das ist jetzt an sich natürlich nichts Verbotenes oder Verwerfliches, aber mit so einer Art von Verletzung ist das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Zeugenaussagen darüber, die auch damals schon bekannt waren, ließ das Gericht im ersten Verfahren unter den Tisch fallen. Außerdem kommt dann im zweiten Verfahren heraus, dass eine andere Ärztin, die Heidi Kaas nach der angeblichen Vergewaltigung und vor der zweiten Ärztin besucht hatte, bei ihr keinerlei Verletzung im Anal- oder Vaginalbereich feststellen konnte. Vor Gericht wurde damals aber nur die zweite Ärztin befragt, die Erstuntersucherin hingegen nicht.
Das kann war aber bekannt.
Das ist eben die Frage. Es kann natürlich sein, dass Heidi Kaas denen das einfach nicht erzählt hat, dass sie vorher schon zu einer anderen Ärztin gegangen ist. Also das weiß man eben in dem Fall nicht, aber zumindest im zweiten Prozess wird diese erste Ärztin dann aufgetrieben und Horst Arnolds Anwalt Hartmut Liro ist sich deshalb sicher, dass Heidi Kaas sich ihre Verletzung nach dem ersten Arztbesuch selbst zugefügt hat, um ihre Geschichte glaubwürdiger zu machen. Und dann ist da noch etwas, noch eine Geschichte, nämlich die, die Heidi Kaas ihrer Freundin und Frauenbeauftragten Anja Keinert erzählt hat. 5 Wochen nach der Tat soll Horst Arnold seinem angeblichen Opfer Heidi Kaas auf dem Marktplatz von Michelstadt aufgelauert haben, das habe ich ja gerade schon erwähnt, und soll sie irgendwie angeschrien haben, ich krieg dich noch, wenn du nicht mehr damit rechnest. Das ist ja ein eindeutiger Einschüchterungsversuch seinerseits, wenn es denn so stattgefunden hätte. Denn dass das nicht so passiert sein kann, hat sogar das Gericht im ersten Verfahren festgestellt. Denn zum besagten Zeitpunkt war Arnold bereits in Untersuchungshaft und das ja auch schon länger. Der ist ja praktisch 2 Wochen nach der Tat vernommen worden und direkt in Untersuchungshaft gekommen. Und 3 Wochen später, wo er schon 3 Wochen in U-Haft saß, soll er der Heidi Kaas aufgelauert haben. Also das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Für das damalige Gericht ist das allerdings kein Grund, an der Glaubwürdigkeit von Heidi Kaas zu zweifeln. Sie leide unter einer traumabedingten Wahrnehmungsstörung, so erklärt sich das Darmstädter Landgericht das damals. Dass Heidi Kaas Eltern den angeblichen Vorfall damals ebenfalls bezeugt hatten, fällt irgendwie niemandem auf. Also die hat sie da auch scheinbar mit reingezogen in diese Geschichte.
Naja gut, ich glaube Eltern sind einfach auch erstmal so gepolt, dass sie ihre Kinder unterstützen. Ne?
Was logisch ist, ja.
Naja, und das, was du auch nicht weißt, ist, es kann ja sein, dass sie nach Hause gekommen ist, erzählt hat, oh Gott, wisst ihr, was gerade passiert ist?
Die Eltern haben gesagt, sie waren dabei. Die Eltern haben gesagt, sie waren dabei. Puh. Also das weiß man jetzt bis heute nicht, warum die das gemacht haben, aber die haben das insofern bestätigt, dass sie gesagt haben, wir waren dabei.
Hm.
Aber auch da kann ja sein, dass sie gesagt hat, hey, der bedroht mich, ich muss euch als Zeugen angeben, damit mir mehr geglaubt wird. Dann hätte ich wahrscheinlich als Elternteil auch behauptet, ich war dabei.
Du glaubst deinem Kind ja auch.
Ja, das meine ich, genau. Also, genau das. Ja, ja.
Ich komme immer wieder an den Punkt, hatte der überhaupt einen Verteidiger?
Das muss man sich wirklich fragen. Ne?
Also
das,
musste denn der Richter sich auch rechtfertigen, also aus dem damaligen Prozess?
Ja, tatsächlich wird der als Zeuge geladen, also nicht in seiner Funktion als Richter, sondern als Zeuge. Und da ist der dann irgendwie so ein bisschen unscheinbar, redet sehr leise, sehr langsam. Bei einigen Fragen schweigt er erstmal sehr lange. Und es wirkt so, als fühle sich eben dieser Richter aus dem ersten Prozess nicht so richtig wohl in seiner Haut. An den ersten Prozess damals habe er nur wenig Erinnerungen, gibt er zu Protokoll. Die meisten Fragen kann er deshalb nicht beantworten. Er wisse aber noch, dass für ihn an Arnolds Schuld keinerlei Zweifel bestanden habe. Gut, das ist natürlich klar, dass er das im Nachhinein sagen muss.
Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, ich weiß nicht, wie viele Verhandlungen solche Richter am Tag führen.
Ja, klar, natürlich. Also, dass er sich da jetzt nicht dran erinnert, da kann ich ihm jetzt fast keinen Vorwurf draus machen, weil wir wissen alle, wie überarbeitet die Justiz ist. Aber es hätte mich jetzt auch sehr überrascht, wenn der dann vor Gericht zugegeben hätte, ja, ich hatte damals schon meine Zweifel, weil dann wäre es halt schwierig gewesen, sein damaliges Urteil zu begründen.
Ja.
Am 5. Juli 2011 fällt dann das Gericht sein Urteil und damit ja das 2. Urteil im Fall Horst Arnold. Nachdem sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft einen Freispruch fordern, spricht auch das Gericht Horst Arnold wegen erwiesener Unschuld vom Vergewaltigungsvorwurf frei. Auch das ist ja nochmal was anderes, als wenn du aus Mangel an Beweisen freigesprochen wirst. Also die glauben alle, er war es nicht. Die Unschuld des Opfers ist oder die Unschuld des ehemals Angeklagten ist erwiesen. Das angebliche Opfer Heidi Kahrs sei als nicht glaubwürdig einzustufen. In der Urteilsbegründung steht, am 28. August 2001 hat sich im Biologievorbereitungsraum der Georg-August-Zinn-Schule in Reichelsheim nichts abgespielt, was sich auch nur ansatzweise als sexuelle Nötigung oder gar Vergewaltigung darstellen könnte. Am Ende wendet sich der vorsitzende Richter des zweiten Verfahrens direkt an Horst Arnold. Ihnen wurden 10 Jahre ihres Lebens verpfuscht. Das damalige Gericht hätte Arnolds Unschuld erkennen müssen, aber es seien, und das ist ein Zitat des zweiten Richters, elementare Grundregeln der Wahrheitsfindung verletzt worden. Für Horst Arnold fühlt es sich so an, als würde eine tonnenschwere Last von seinen Schultern fallen. Endlich wurde offiziell bestätigt, was seine Familie und er die ganze Zeit wussten. Er ist unschuldig. Mein Leben wird sich nicht morgen, aber in den nächsten Monaten wieder um 360 Grad drehen. Also er meint natürlich 180 Grad, weil es geht ganz, ja in eine ganz andere Richtung. Also er gibt da Interviews, da sind ganz viele Journalisten gekommen. Es ist natürlich ein Riesenskandal, dieser Fall, über den die Presse auch ganz groß berichtet. Sein angebliches Opfer Heidi Kahrs dagegen bleibt weiter dabei, dass Horst Arnold sie vergewaltigt hat. Ihre Verteidigerin erklärt dazu in die wartenden Fernsehkameras, das Urteil ist ein Schlag ins Gesicht jeder vergewaltigten Frau. Das Urteil hat gezeigt, dass Opfer selbst nach 10 Jahren damit rechnen müssen, dass selbst kleinste Verfehlungen in ihrem eigenen Leben zum Anlass genommen werden, ihre Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Ist natürlich ihr Job als Anwältin, aber ne, kleiner hatte sie es dann auch ehrlich gesagt nicht. Also ne, sie ist die Vorkämpferin für alle anderen.
Was vom
Opfer.
Grundsatz.
Richtig, es ist ihr Job. Ja, ja.
Ja, und ich finde es auch vom Grundsatz richtig, aber sorry, dass er. Nee.
Also in dem Fall ist es einfach schwer, dem zu folgen. Trotzdem gehen die beiden in Revision. Die folgenden Monate, in denen sein Urteil noch nicht rechtskräftig wird, werden für Horst Arnold eine weitere Qual. Noch gilt er weiterhin als verurteilter Vergewaltiger, hat keine Chance auf einen Job oder auf Struktur in seinem Leben. 8 Monate später, am 9. Februar 2012, verwirft der Bundesgerichtshof die Revision und bestätigt damit das Urteil aus Kassel.
Ja, sein Leben ist trotzdem irgendwie versaut, ne? Sag mir bitte, dass Heidi Kahrs irgendwie büßen musste.
Ja, das musste sie. Heidi Kahrs hat zuletzt an einem Gymnasium in Bielefeld unterrichtet. Dort wird sie, genau, hier direkt um die Ecke, wird sie suspendiert, ihr Gehalt wird gekürzt. Im April 2013 muss sie sich selbst vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft in Darmstadt hat sie angeklagt wegen Freiheitsberaubung von Horst Arnold. Das finde ich ganz interessant. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Also sie wird dafür verantwortlich gemacht, dass er im Knast gelandet ist und deswegen wegen Freiheitsberaubung.
Was ja ein Stück weit auch richtig ist.
Ja, genau. Sie hat ihm ja die Freiheit auf jeden Fall genommen und seinen Ruf zerstört. Dafür muss das Gericht ein zweites Mal nachweisen, dass sie sich ihre Vergewaltigung nur ausgedacht hat. Heidi Kahrs hält sich einen blauen Ordner vors Gesicht. Ihre Augen sind hinter einer riesigen Sonnenbrille verdeckt. Außerdem trägt sie eine auffällige rote Perücke. Ich packe euch davon mal ein Foto auf die Instagram-Seite von Verbrechen von nebenan. Flankiert wird Heidi Kahrs von ihren 3 Anwälten. Während der gesamten Verhandlung macht sie sich eifrig Notizen. Wenn sie Bekannte im Gerichtssaal entdeckt, winkt sie fröhlich, als wäre sie ein Star auf dem roten Teppich. Die mittlerweile 48-Jährige beharrt auch weiter darauf, dass Horst Arnold sie vergewaltigt hat. Glauben tun ihr das aber inzwischen vermutlich nur noch die wenigsten im Saal. Nach und nach kommen Zeugen zu Wort und erzählen von ihrer gemeinsamen Zeit mit Heidi Kahrs. Und jetzt wird es nochmal interessant. Ehemalige Freunde, Ex-Ehemänner, ehemalige Kollegen und Vorgesetzte, sie alle haben Geschichten über die Angeklagte zu erzählen. Gemeinsam haben sie alle, dass sie Heidi Kahrs beim Kennenlernen als charmant, attraktiv, engagiert und professionell wahrgenommen haben. Dieser Eindruck hat sich aber bei allen recht schnell geändert. Aus der charmanten Frau wird laut allen Zeugen recht bald eine Person, die ihre Interessen über alles andere stellt und dabei sehr dominant und bevormundend auftritt. Ihre Ziele im Leben lassen sich wie folgt zusammenfassen. Karriere, eine Verbeamtung und ein gutes Gehalt. Und um diese Ziele zu erreichen, ist Heidi Kaas, so sagen das die Zeugen aus, fast jedes Mittel recht. Ein ehemaliger Vorgesetzter berichtet zum Beispiel, er habe es nicht mehr gewagt, sich ohne Zeugen mit der Angeklagten zu unterhalten. Dass damals im Prozess gegen Horst Arnold niemand auf die Idee gekommen ist, mal bei einer ehemaligen Schule oder bei einem anderen ehemaligen Arbeitgeber von Heidi Kaas anzurufen und sich über sie zu erkundigen, verwundert ehrlich gesagt jeden im Gerichtssaal. Denn dieser Anruf hätte wahrscheinlich gereicht, um herauszufinden, dass sie an jeder ihrer Lehrstationen als Lügnerin verschrien war.
Da muss ich aber trotzdem sagen.
Ich weiß. Du hast es eben schon gesagt, du findest es schwierig in der Vergangenheit zu suchen.
Ich finde das nicht schwierig, sondern ich weiß nicht, wie nah das liegt. Weil das wäre ja tatsächlich ein enormer Aufwand, der...
Das stimmt, das wäre die Aufgabe des Verteidigers gewesen.
Das stimmt. Da unter dem Aspekt gebe ich dir vollkommen recht. Stimmt, das wäre jetzt nicht Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft, sondern tatsächlich der Verteidiger hätte das tun können. Ich finde, die Staatsanwaltschaft hätte bei einem ersten berechtigten Zweifel, das wäre passiert, wenn diese Tatbegehung
wenn das stattgefunden hätte, klar. Aber es geht ja darum, ne, wenn es um die Frage, wir haben ja nur zwei Aussagen gehabt im ersten Prozess.
Genau.
Ne?
Nein, aber ich stimme dir zu, aber der Verteidiger. Stimmt. Also wie gesagt, da sehe ich das wäre die Aufgabe des Verteidigers gewesen.
Ja, wenn es darum geht, halt die Glaubwürdigkeit sozusagen von jemandem darzustellen. Ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was Heidi Kaas schon vorher alles so gemacht hat. Eine Klassenfahrt hat sie zum Beispiel abgesagt mit der Begründung, es gebe in der Unterkunft einen Wasserschaden. Der Herberge selber, wo es natürlich keinen Wasserschaden gab, hat sie auch abgesagt mit der Begründung, in der Klasse gebe es eine Hirnhautentzündung. Also der Klasse hat...
Hirnhautentzündung, das ist doch das, was man durch Zeckenbisse kriegt.
Ja.
Da stirbt man doch manchmal dran.
Ja, ja. Also das habe jemand...
Die ganze Klasse.
Nee, jemand in der Klasse habe das, deswegen kann die ganze Klasse nicht fahren. Ja, also das ist auch schon, vor allen Dingen, wofür lügt man? Hatte sie keinen Bock auf diesen Ausflug?
Das stelle ich mir jetzt
also
auch
das ist halt so eine
Frage.
Lüge, die eigentlich einem ja auch gar nichts bringt.
Hat sie das Geld vielleicht genommen und sich was davon gekauft?
Das weiß ich nicht. Ein anderes Mal hat Heidi Kaas zum Beispiel dem Vater eines Schülers, und das ist natürlich weniger lustig, sexuellen Missbrauch an seinem Sohn vorgeworfen, ohne dass hinter diesem Vorwurf auch nur ein kleines Körnchen Wahrheit steckt. Auch der angeblich im Kampf gegen Al-Qaida angeschossene und schließlich verstorbene Verlobte taucht dann quicklebendig in diesem Prozess gegen Heidi Kaas als Zeuge auf. Wir hatten ja eben schon über ihn gesprochen. Dass er jemals mit Heidi Kaas verlobt gewesen ist, bestreitet er allerdings. Zwar ist er tatsächlich Kriminalpolizist, Heidi Kaas kennt er aber laut seiner eigenen Aussage nur äußerst flüchtig. Aber er hat zumindest geholfen, gute Geschichten zu erschaffen, aus Heidis Sicht zumindest. Nach und nach werden die unfassbaren Lügengeschichten der Heidi Kaas vorgetragen. Sie selbst kann sich an die wenigsten davon erinnern und wurde damals einfach missverstanden, gibt sie zu Protokoll. Was vor Gericht außerdem deutlich wird, der Fall Horst Arnold ist nicht das erste Mal, dass Heidi Kaas falsche Vergewaltigungsanschuldigungen erhebt. So hätten sie laut ihrer Aussage alle ihre drei Ehemänner vergewaltigt. Von einer Tat berichtet sie einem Kommilitonen ausführlich. Sie überredet ihm, ihr 3000 Mark zu leihen.
Weil sie vergewaltigt wurde.
Ja, Anwaltskosten, wie auch immer. Also sie nimmt das jedenfalls als Anlass, sich irgendwie Geld von ihm zu pumpen. Und nachdem sie das Geld hat, meldet sie sich nicht mehr bei ihm. Also das ist echt richtig, richtig krass. Weißt du, sowas zu erfinden, um irgendwie Geld abzugreifen. Wow. Einer anderen Bekannten erzählt sie, ihr Partner habe sie von einer Treppe gestoßen, während sie ein Kind auf dem Arm gehalten habe. Aus Sicht der Ehemänner klingt das alles ganz anders. Laut ihnen war es immer Heidi Kaas, die Gewalt ausgeübt hat. Ein Mann berichtet, die gemeinsame Zeit mit Heidi Kaas sei für ihn finanziell, körperlich und auch psychisch extrem belastend gewesen. Nach der Hochzeit sei sie plötzlich kühl und dominant geworden, hätte ihn klein halten wollen. Ein Gutachter stellt bei Heidi Kaas neben einer ausgeprägten Egozentrik und fehlender Empathie außerdem eine histrionische Persönlichkeitsstörung fest. Eine psychische Störung, die bei circa 2% aller Menschen auftritt.
Noch nie von gehört.
Ich glaube, wir hatten diese Erkrankung in irgendeiner der vorherigen Folgen. Weiß ich nicht,
peinlich.
Da hast du mir einfach nicht zugehört.
Das tue ich am meisten.
Nee, ich glaube, es war in irgendeinem anderen Fall. Ich komme gerade selber nicht drauf, deswegen vielleicht mal ganz kurz nur, ich mache es jetzt nicht riesengroß, weil ich es ja schon mal erklärt hatte. Bei einer histrionischen Persönlichkeitsstörung haben Betroffene sowohl eine übermäßige Emotionalität als auch ein ausgeprägtes Verlangen nach Aufmerksamkeit. Also genau dieser Drang, ständig im Mittelpunkt stehen zu müssen, führt bei Heidi Kaas dazu, dass sie ständig lügt, um das Mitleid anderer Personen zu bekommen. Weil das ist ja so ein bisschen das Muster, ne? Also alle in ihrem Umfeld sterben und ihr passieren schreckliche Dinge. Halt,
also sie lügt aber natürlich auf eine Art und Weise, die schon... Das sind ja alles Dinge, wo man sich ja eigentlich denkt, da würde man ja normalerweise mehr nachfragen und nachforschen oder sowas, weil man sagen würde, oh Gott, krass, das ist dir passiert. Und nichts davon ließ sich ja auch nur ansatzweise belegen.
Ja, aber sie hat es ja scheinbar immer geschafft, diese Geschichten so gut zu erzählen, dass ihr das Leute geglaubt haben.
Ich finde das so krass, also, ja. Weil ich mir wirklich vorstelle, da kommt jetzt eine Arbeitskollegin zu mir und sagt, du, gestern ist mein Mann erschossen worden von Al-Qaida. Al-Qaida
erschossen worden, ja.
Und dann, ich glaube, das Erste, was ich machen würde, ich würde es googeln und würde gucken und dann würde ich denken, okay, ich finde da gar nichts, sowas ist ja komisch.
Stimmt. Ja, aber vielleicht sind wir auch durch zu viele True Crime Podcasts da schon ein bisschen.
Nee, vielleicht stelle ich mir das auch so einfach vor und man merkt das alles gar nicht.
Ja, erstmal tut einem so ein Mensch ja auch leid, ne? Und diese Störung führt außerdem häufig zu unangemessenem, aufreizenden oder sexuell provokativen Verhalten, um eben auch wieder Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und verschwindet diese Aufmerksamkeit, sind oft Depressionen die Folge. Also auch das zu Beginn charmante Auftreten von Heidi Kaas ist typisch, denn von anderen positiv wahrgenommen werden zu wollen, ist eine typische Erscheinung der Störung. Trotzdem ist Heidi Kaas laut Gutachten voll schuldfähig. Also ich meine, es kann natürlich auch eine Frau, die durch eine psychische Störung notorisch lügt, vergewaltigt werden. Ja, das es kann alles sein. Das will ich überhaupt gar nicht ausschließen. Deswegen betone ich das auch nochmal so. Weil nur weil sie eine notorische Lügnerin ist, beweist das natürlich nicht, dass die Vergewaltigung nicht stattgefunden hat. Trotzdem kommt das Landgericht zu einem eindeutigen Urteil. Am 13. September 2013 spricht das Landgericht Darmstadt Heidi Kaas wegen Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft für schuldig. Sie wird zu 5 Jahren und 6 Monaten Haft verurteilt, verliert überdies ihren Beamtenstatus und sämtliche Pensionsansprüche. All das, was Heidi Kaas stets am wichtigsten war, wird ihr nun genommen. In ihrer knapp 80-minütigen Urteilsbegründung stellt die vorsitzende Richterin fest, dass die Angeklagte definitiv gelogen habe. Außerdem habe sie einen Hang zum Drama und kriminelle Energie. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Mensch das ohne Anlass einem anderen antut, aber davon sind wir überzeugt, führt die Richterin mit Blick auf Horst Arnold aus. Ein wirkliches Motiv für diese unglaubliche Tat kann das Gericht nicht feststellen. Am naheliegendsten ist für die Richter, dass Heidi Kaas einfach Karriere machen wollte. Die Lehrerin, die zu diesem Zeitpunkt nur in der Sekundarstufe unterrichtet hat, soll es auf Horst Arnolds Posten als Oberstufenlehrer abgesehen haben. Laut Einschätzung des Gerichts hatte Heidi Kaas dabei mit Arnold das perfekte Opfer gefunden. Alkoholkrank und im Kollegium eh nicht so richtig beliebt. Das habe sich Kaas zunutze gemacht. Eine Revision ihrer Anwälte scheitert im Oktober 2014. Damit ist das Urteil gegen Heidi Kaas rechtskräftig.
Hang zum Drama finde ich eine nette Umschreibung für Menschen, die komplett das Leben versauen.
Und das war ja nicht das erste Mal. Denk mal an den Vater eines Schülers, wo sie behauptet hat, der hat den Schüler sexuell missbraucht. Ne? Also auch das. Boah.
Ja, okay. Wie geht's für Horst Arnold weiter? Geht's bergauf?
Nein, leider nicht. Also das ist wirklich ein sehr trauriger Fall am Ende. Auch nach seinem Freispruch am 5. Juli 2011 findet Horst Arnold nicht zurück ins Leben. Einen Job hat er immer noch nicht. Das Land Hessen will ihn nicht zurück in den Schuldienst lassen. Auch finanziell sieht es bei ihm düster aus. Unterstützung oder eine Entschädigung bekommt Arnold nicht. Nicht mal zu einer Entschuldigung für die Fehler von damals können sich die hessischen Behörden durchringen. Trotz mehrfachen Bittens unterstützt das Kultusministerium Hessen Arnold nicht bei der Jobsuche. Er solle sich bewerben, wie alle anderen auch. Was halt schwierig ist mit der Vergangenheit.
Und das sind die Momente, da mag ich unser Land dann vielleicht doch nicht so gerne. Ja. Weil das verstehe ich jetzt gerade nicht.
Ich glaube, das liegt daran, dass im deutschen Rechtssystem Fehlurteile nicht wirklich vorgesehen sind, obwohl die natürlich passieren, ne, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler, ist ganz normal. Also laut Schätzungen gibt es mehrere hundert Fehlurteile pro Jahr. Und Menschen, die nachträglich freigesprochen werden müssen, so argumentiert die Justiz, nicht resozialisiert werden, weil sie ja unschuldig sind. Das wusste ich vorher auch nicht. Ich finde diese Begründung sehr, sehr seltsam, weil die waren ja trotzdem im Knast und die Gerüchte halten sich ja trotzdem.
Naja, und sagen wir es mal so, die Gerüchte sind ja vielleicht auch gar nicht das Problem, ne? Sondern es geht dann ja irgendwann nicht mehr um, das ist der Vergewaltiger, sondern was hat das bisher aus dir gemacht?
Natürlich, meine, genau.
Der wurde ja jetzt gebrochen.
Ja, und also ein verurteilter Straftäter, der dann irgendwann frei kommt, der erhält bestenfalls psychologische Hilfe, ne? Der kriegt vielleicht auch Hilfe bei der Job- und bei der Wohnungssuche. Das ist ja das Ziel von Resozialisierung, dass diese Menschen wieder in die Gesellschaft kommen.
Und der kriegt dann nichts von?
Nein, weil er war ja nie schuldig, sagen die. Deswegen brauchen wir das ja gar nicht. Ja, das ist ja das Schlimme an dem Fall. Ja, das macht einen irgendwie noch wütender, dass sie sagen, ja, der ist ja eh unschuldig, ja, dann braucht er die Hilfe nicht. Und ich meine, die könnte er wirklich gut gebrauchen, weil er ja auch als Unschuldiger extrem lange in Haft war. Ne?
Naja, also, er hat seine Strafe komplett abgesessen.
Genau.
Also das war jetzt ja nicht, also selbst ein Jahr wäre schon lange, aber sagen wir mal, es wäre ein Monat oder ein paar Wochen gewesen. Darüber hätte sich natürlich jetzt, darüber könnte man streiten, aber... Fünf Jahre?
Ja, mehr als fünf Jahre. Ja, und ich meine, das ist ja das eine, dass das ihm nicht geholfen haben, aber das andere ist, glaube ich, auch dieses, man wünscht sich dann ja so sehr als Betroffener, dass wenigstens mal einer sagt, ey, weißt du was, wir haben richtig Scheiße gebaut, das tut uns echt leid. So irgendwie, dass es anerkannt
wird. Ich verstehe den moralischen Anspruch, ich gebe zu, davon kann er sich leider nichts kaufen,
nee,
aber ich verstehe diesen seelischen Anspruch, das kann ich nachvollziehen.
Ja.
Ich hätte da doch auch mehr Verantwortung bei den, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt genau gesehen hätte, bei den Ämtern gesehen, dass so jemand dann ja auch aufgefangen werden muss und betreut werden muss.
Definitiv. Also man hätte ihn an die Hand nehmen müssen und sagen, tut uns leid, wir, das Land Hessen, sind schuld an deinem Unglück und jetzt sehen wir zu, dass wir was für dich machen. Also so hat's Horst Arnolds Anwalt Hartmut Liro ausgedrückt. Monatelang kämpft Horst Arnold mit seinem Anwalt um eine Haftentschädigung, auch wenn die jetzt nicht gerade üppig ist. Für mehr als fünf Jahre Haft stehen Horst Arnold circa 45.000 Euro zu.
Für fünf Jahre kriegt er nur 45.000?
Ja, 25 Euro am Tag kriegst du. 25 Euro am Tag. Was, ne? Also das ist, zu dem Zeitpunkt war das so.
Darf ich jetzt mal was ganz Grausames dazu sagen? Und mit diesen 45.000 Euro ist dann schon mal klar, dass er kein Hartz IV mehr bekommt.
Richtig. Ja, genau. Also das bringt ihm eigentlich so gar nichts am Ende des Tages. Und die Rechnung hat er ja trotzdem da alle auf dem Tisch liegen. Also ich habe darüber ja schon mal in Folge 19 beim Fall Harry Wörz gesprochen. Also es ist wirklich unverschämt wenig und sogar europaweit der geringste Wert. Also diese 25 Euro Haftentschädigung am Tag. Mittlerweile hat das Bundesjustizministerium diesen Wert übrigens verdreifacht. Seit 2020 bekommt man immerhin 75 Euro pro Tag, den man unschuldig in Haft verbracht hat. Ob das jetzt, ne? Wie viel ist ein Menschenleben wert?
Es hat damit gar nichts zu tun, sondern ich würde es ehrlich gesagt richtig toll machen, weil vielleicht wären die Ämter dann ja auch ein bisschen stärker gefordert, dass sowas gar nicht erst passiert.
Ja gut, die zahlen es ja nicht aus ihrer eigenen
Tasche. Doch, vielleicht sollte man das auch ändern.
Genau, okay. Ralf hat ein paar Vorschläge, wie die Politik in Deutschland angepasst werden muss. Aber ja, man muss leider sagen, dass diese ganzen Diskussionen Horst Arnold irgendwie nicht mehr helfen. Es ist der 29. Juni 2012 in dem kleinen saarländischen Örtchen Völkling. Das Wetter an diesem Freitagmorgen ist eher durchwachsen. Am Vorabend hatte die Nationalelf von Italien Deutschland im Halbfinale der EM aus dem Turnier gekickt. Außerdem wird die Staatsanwaltschaft Darmstadt am selben Tag bekannt geben, dass sie Heidi Kaas wegen Freiheitsberaubung anklagen wird. Aber das kann Horst Arnold zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Er ist an diesem Morgen früh mit dem Fahrrad zum Einkaufen gefahren, um sich etwas zum Frühstücken zu besorgen. Gerade ist er mit seinem Rad auf dem Rückweg in seine kleine Sozialwohnung. Es ist ziemlich genau 9 Uhr morgens, als sein Herz stehen bleibt. Horst Arnold rutscht vom Fahrrad und ist schon tot, als sein Körper auf dem Gehweg aufprallt. Er stirbt mit gerade mal 53 Jahren und hinterlässt seine Mutter und seine Tochter. Die ganzen Strapazen haben unheilbare Spuren am ehemals so aktiven Arnold hinterlassen. Sein Leben ist nach seiner Festnahme vor rund 10 Jahren am 14. September 2001 nie wieder dasselbe geworden.
Also das heißt, er hat das Geld gar nicht erst bekommen.
Er hat das Geld gar nicht erst bekommen, richtig. Und er hat auch nicht mehr miterlebt, dass Heidi Kaas angeklagt wurde. Also
angeklagt oder halt nicht mitbekommen, dass sie verurteilt wurde?
Nee, das war später.
Aber das hat er die Anklage
nicht
bekommen?
Nein, nein, das war der Tag, an dem die Staatsanwaltschaft verkündet hat, wir klagen sie jetzt an. Das war vor dem Prozess gegen sie, ist er gestorben. Das heißt also, die ist schon tot.
Gut, es hätte ihm nichts gebracht.
Nein, es hätte ihm nichts gebracht. Vielleicht ein bisschen Gerechtigkeit.
Nein, ich finde es einfach dramatisch, dass der wahrscheinlich gestorben ist, weil ihn das so kaputt gemacht hat.
Ja, ja.
Das finde ich ganz, ganz, ganz hart.
Also er ist schon tot, als seine Haftentschädigung von 45.000 Euro endlich genehmigt wird. Auch den Prozess und die Verurteilung der Frau, die durch ihre Lügen sein Leben zerstört hat, erlebt er nicht mehr. Und deshalb kann er auch nicht hören, wie die Vorsitzende Richterin am 13. September 2013, also fast anderthalb Jahre nach Horst Arnolds Tod, das ausspricht, was vor ihr niemand aus der Justiz oder der Politik über die Lippen gebracht hat. An die Hinterbliebenen von Horst Arnold gerichtet sagt sie, die Justiz würde sich gerne bei Herrn Arnold entschuldigen. Horst Arnolds inzwischen 77-jährige Mutter Helga ist nach dieser Urteilsverkündung emotional überwältigt. Dieses Urteil bringt mir meinen Sohn nicht zurück, aber es ist trotzdem eine Genugtuung für mich. Ich hoffe und ich wünsche, dass ich vielleicht jetzt mal zur Ruhe komme, denn die letzten 12 Jahre waren für mich die Hölle. Zweifel an der Unschuld von Horst hatte seine Familie nie. Umso wichtiger ist deshalb für sie jetzt die Entschuldigung des Gerichts, auf die sie so viele Jahre gewartet haben. Nur über eine Sache ist Helga Arnold enttäuscht. Sie hätte der Frau, die das Leben ihres Sohnes zerstört hat, gerne in die Augen gesehen, weil Heidi Kaas ihre Sonnenbrille aber im Gerichtssaal keine Sekunde lang abgesetzt hat, wurde Helga Arnold dieser Wunsch verwehrt.
Also zuerst einmal wundert es mich, das hätte die Richterin doch anordnen können. Darfst du denn im Gericht mit einer Sonnenbrille sitzen?
Habe ich mich auch gefragt, aber das gibt's häufiger, wenn man sich Bilder anguckt. Ich glaube, wenn die Presse dabei ist und die sich sozusagen,
ach so.
Aber irgendwann wird ja die Presse eigentlich auch aus dem Saal gebeten in manchen Verfahren.
Also
oder
ich
man darf
jetzt,
nicht mehr
ich muss jetzt tatsächlich zugeben, ich hätte jetzt irgendwie, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre Richter, was vielleicht gut ist, dass ich es nicht bin.
Ja.
Und dann säßt da jemand vor mir und mit einer Sonnenbrille, dann würde ich sagen, so, wir sind jetzt hier in der Abhandlung, die Brille kommt jetzt mal bitte runter.
Ja, ist in dem Fall nicht passiert. Ich meine, die hat sich halt schon tarnen dürfen, was ja irgendwie auch ein bisschen nachvollziehbar ist.
Nee,
die
auch
hat,
das kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, sie hat halt eine Perücke getragen und eine
riesige Sonnenbrille.
Ja, aber
dann halt unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Ja, genau, das wäre eine Möglichkeit.
Also nichtsdestotrotz muss ich aber jetzt nochmal kurz dazu sagen, dass ich mich natürlich, ich freue mich für Helga Arnold, dass sie ihren Frieden damit schließen konnte, aber ich finde das immer noch, weiß ich nicht, da muss ich schon irgendwie sagen, eine Entschuldigung finde ich reicht da nicht aus. Ich finde, sowas müsste eine Reform auslösen oder irgendwas muss doch bei sowas passieren.
Irgendwelche Konsequenzen. Ne?
Ja, nicht Konsequenzen. Ich sag jetzt nicht, da muss jemand seinen Job verlieren, sondern das finde ich ist manchmal das Falscheste, was man tun kann. Es geht darum, dass man aus Fehlern lernen muss. Mhm. Und wenn so etwas passiert, wahrscheinlich wird da im Hintergrund auch was passiert sein. Das wird dann ja nicht öffentlich kommuniziert. Aber ich befürchte manchmal, dass es bei unseren Behörden dann, ja, es ist jetzt so und wie geht's dann weiter?
Ja, also ich will nur, dass ich richtig verstanden werde. Das ist jetzt ein extrem krasser Fall. Ich glaube, das ist wirklich 1% von 99%, wo alles funktioniert. Ne?
Ja, und mir ist zum Beispiel auch bewusst, dass unsere Justiz überlastet ist
und
dass da auch nicht viel Geld ist. Es ist jetzt natürlich ganz einfach zu sagen, ja, dann ermittelt doch mal vernünftig, wenn ich mir auch gut vorstellen kann, wie viele Fälle die da zu behandeln haben. Aber es ist schon, wenn man jetzt dieses Schicksal sieht, weiß ich nicht, wenn das jetzt dein Bruder, deine Schwester oder so, ne, irgendwie uncool. Also,
Also das zieht sich ja eben, und das ist ganz oft bei Verbrechen so, auch noch in die nächste Generation weiter. Ne? Also Horst Arnolds damals 25-jährige Tochter Christine, für die ist die reine Verurteilung von Heidi Kaas nicht ausreichend, was ich absolut nachvollziehen kann. Christine fordert nach dem Prozess 80.000 Euro Schmerzensgeld von Heidi Kaas, also in einem Zivilverfahren. Und das Geld zum Beispiel dafür, dass ihr Vater jahrelang nicht für sie da sein konnte. Ne? Dafür, dass sie als Tochter eines Vergewaltigers gebrandmarkt war und dafür, dass sie keine normale Jugend hatte. In einem Zivilprozess bekommt sie dann auch Recht. Das Geld bekommt Christine Arnold aber trotzdem nie zu sehen. Heidi Kaas hat ihr Erspartes längst an Dritte weitergegeben. Damit ist sie selbst offiziell zahlungsunfähig, weil sie natürlich wusste, was da auf sie zukommt. Während Heidi Kaas also Prozesskostenhilfe erhält, weil sie ja kein Geld hat, muss Christine Arnold die gesamten Prozesskosten aus eigener Tasche bezahlen. Und deshalb gibt die 25-Jährige, also die damals 25-Jährige im Februar 2014 auf und lässt die Klage fallen, weil sie im Prinzip sagt, ich habe nur Kosten und außer Spesen nichts gewesen, weil bei der gibt's ja offiziell eh nichts zu holen.
Aber Moment mal, wurde sie jetzt, also du hast gerade gesagt, in dem Zivilprozess bekommt sie recht. Also das
ja,
heißt, sie wurde.
Aber es bringt ihr ja nichts, wenn die andere.
Also weil Seite, du gerade gesagt hast, sie hat die Klage fallen lassen.
Ja, sie hätte weitergehen können.
Sie also hätte sie hätte in die nächste
Instanz gehen können.
Jetzt habe ich es verstanden.
Das hat sie hat dann gesagt, das lohnt sich nicht mehr, weil die hat.
Ja, nein, okay, klar, ne? Wenn sie. Naja, also mir fällt es manchmal schwer, bei sowas nicht eine richtige Krawatte zu kriegen.
Ja.
Weil das ist, dann hebt man halt einmal die Hand und dann, tada, das war's. Wo ich, dann soll es halt abarbeiten, die Scheiße.
Ja.
Ja, wobei, die kriegt ja auch keinen Job mehr.
Wahrscheinlich eher nicht. Nee. Also, ich sehe ein bisschen Krawatte hast du in dieser Folge.
Ah, nee, der Fall nervt mich. Also so in viele Richtungen. Also zum einen halt, ich versuche immer Verständnis für alles zu haben.
Ja.
Ich habe Verständnis für die Justiz.
Ja.
Ich verstehe, wieso Fehler passieren können. Ich habe eine Krawatte auf den Verteidiger, weil ich da auch viel, also auf den ersten Verteidiger, nicht auf den zweiten, weil ich der Meinung bin, da hätte viel mehr passieren müssen. Dann finde ich die Heidi, weil was die alles kaputt gemacht hat, aber nicht nur für sich, sondern halt auch für Frauen, die
wirklich
denen ja geglaubt werden soll, wenn sie mit so etwas vorkommen.
Ja.
Oder nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, für jeden, der in irgendeiner Art und Weise von sowas betroffen ist, sollte ja ernst genommen werden. Und
das ist gut, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast. Nicht, dass ich es irgendwie am Ende der Folge vergessen hätte. Also es ist ganz, ganz wichtig für mich, dass diese Folge eben nicht bedeuten soll, dass man Opfern sexualisierter Gewalt nicht glauben darf. Im Gegenteil. Ne? Es ist umso wichtiger, dass die Ermittlungsbehörden ihre Arbeit anständig machen. Und das Traurige ist ja einfach, dass es in diesem Fall wirklich nur Verlierer gibt. Es gibt keinen einzigen, der da irgendwas gewonnen hätte. Ja, Heidi Kaas hat sich mit ihren Lügen eigentlich ohne Not, muss man ja auch mal sagen, ja, irgendwie ihre ganze Karriere ruiniert. Familie Arnold hat sich das Leben komplett zum Schlechten gewandt, ja. Die deutsche Justiz hat auch ganz schön verloren. Die wurde zu Recht sehr hart kritisiert für diesen Skandal. Und auch die Gerechtigkeit hat eigentlich verloren, weil die ist dieses Mal irgendwie nicht so richtig zum Zuge gekommen. Und für die Opfer, das war ja gerade das, was du gesagt hast, von sexualisierter Gewalt, ist die Tat von Heidi Kaas und das, was sie daraus gemacht hat, also diese Lügen, das ist ein richtiger Schlag ins Gesicht. Denn auch wegen solcher falscher Anschuldigungen wird vielen Opfern nach wie vor nicht geglaubt. Und das ist ganz, ganz, ganz schlimm.
Ja, und ich finde, das ist das, was mich ärgert, ist, es bietet halt Nährboden für Zweifel, dass man, so etwas kommt, dass man ja eigentlich sagen sollte, wieso sollte sich jemand so etwas ausdenken?
Ja, genau. Ja, und man darf auch, glaube ich, nicht am Ende denjenigen vergessen, der da am meisten drunter gelitten
hat. Das finde ich auch ganz schlimm.
Der mit seinem Leben dafür bezahlt hat, Horst Arnold.
Ja, und was waren denn das dann jetzt für das letzte Jahrzehnt, in dem der gelebt hat? Das war doch eigentlich, das Leben war doch schon vorbei.
Ja, genau, das ist es. Der kam aus dem Knast raus und dann war er halt, schwebte das ja immer noch so über ihm, ne? Dieser Kampf um Gerechtigkeit.
Nicht nur er, ey, seine Tochter. Stell dir mal vor, du wächst auf als Tochter eines Vergewaltigers, gerade in so einem kleinen Dorf.
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie man irgendwie positiv aus diesem Fall rausgehen kann. Kann man irgendwie nicht. Du hast gerade gesagt, der Fall nervt dich und das trifft eigentlich ganz gut.
Ich überlege jetzt, was, weißt du, ich frage mich gerade, wer kann dann sowas was ändern? Das ist eigentlich nur die Politik.
Ja, aber es ist, glaube ich, schwierig, da wirklich was zu ändern.
Aber ich finde diese Hilflosigkeit, ich stelle mir gerade vor, ich stehe vor Gericht und ich weiß, ich habe das nicht gemacht und keiner glaubt mir, also meine Familie glaubt mir, aber darf ich jetzt mal ganz ehrlich sein, ich glaube, sein Verteidiger hat ihm gar nicht geglaubt und genau deswegen hat er nichts unternommen. Der war der Meinung, dass es passiert und damit war das für ihn erledigt. So, der kann mich jetzt gerne anschreiben und mir was an den Kopf werfen, das man ja eh mal, aber aber das ist doch schrecklich.
Ja, also wenn es vielleicht eine Sache gibt, die man irgendwie aus diesem Fall rausziehen kann, dann wie wichtig ein guter, engagierter Anwalt ist, oder? Wenn überhaupt.
Das ist mein Appell.
Ja.
Anwälte, seid engagierter.
Das
Weil ich finde, dass eigentlich muss man den zweiten Anwalt ja
nicht alle,
loben.
Aber also
doch alle. Weil am Ende alle, weil dann machen sie ihren Job ja eigentlich gut.
Gut. darauf
vielleicht nicht für die falschen Leute, das.
Ja gut, aber das gehört eben auch zum Anwaltsjob dazu.
Ja.
Ja, wir haben uns viel aufgeregt und bevor zumindest mir noch mehr graue Haare wachsen von diesem Fall, würde ich sagen, war's das für heute und wir hören uns in 2 Wochen wieder und wir trinken jetzt irgendwie erstmal einen Schnaps, oder?
Ja.
Ja, okay, sind wir uns einig. Also Ralf, vielen Dank, dass du da warst und bis ganz bald.
Bis bald.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.